Also ich weiß nicht, wie Sie es erlebt haben, aber ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, damals vor 30 Jahren. Da war zuerst einmal in der Zeit im Bild eine Meldung und dann auch in den Zeitungen, die man als Student auf der Uni immer frei gekriegt hat, dass in Schweden die Radioaktivität angestiegen ist und die, also all ihre Atomkraftwerke durchsuchen und schauen und wo ist da was, und da waren dann irgendwelche Vermutungen, dass vielleicht auch aus Deutschland was kommen könnte oder aus Polen. Auf jeden Fall, die Schweden waren die ersten, wo die Alarmsignale angeschlagen haben, und dann, glaube ich, 3 Tage später war Österreich dran. Ja, Österreich war sehr, sehr dran, hat gewisse Alpentäler, und das klingt so pervers, das ist das, was Sie wahrscheinlich alle am natürlichsten und schönsten empfinden, womit die Österreich-Werbung immer arbeitet, nämlich die Hochalmen im Salzburgischen Kraut bis weit nach Tirol hinein. Da haben sie die Wolken gestaut am Alpenhauptkamm. Und da hat es dann abgeregnet, und da war dann das Cäsium, und es ist eigentlich nie drüber geredet worden. 10 Jahre lang musste die Milch von den Kühen von diesen Hochalmen vermischt werden mit anderer Milch, um den Strahlenwert zu unterschreiten. Das hat aber nie größere Öffentlichkeit bekommen. Und dann waren die Nachrichten da, und dann waren alle fertig, alle komplett fertig. Und ich kann mich noch erinnern an den legendären Club 2, der hat endlos gedauert für jüngere Menschen. Das war eine unglaublich tolle Diskussionssendung im zweiten österreichischen Fernsehen. So eine Ledersitzgarnitur, wo die Leute miteinander geredet haben. Und da war dann ein Wissenschaftler, Atomphysiker ich glaube, Akademie der Wissenschaften, und der hat neben sich einen Geigerzähler stehen gehabt, und der hat dauernd hinaufgezählt, und die Leute sind alle durchgetreten, oder der erklärt, na na, der zählt auch hinauf, wenn also nichts ist, sozusagen, das ist nur eine Kontrolle, dass er eh funktioniert, und hat den dann abgeschaltet, dass dieses immer höher werdende, diese Zahlenreihe, die da drauf zu lesen war, weg war. Aber ja, plötzlich hat keiner mehr gewusst, wie es weitergeht und ob er schon vergiftet ist und ob die Kinder vergiftet sind. Die Spielplätze waren gesperrt, die Sandkisten sind ausgebaggert worden, und es hat keiner was gewusst, weil man hat ja nichts gewusst. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach. Und ja, ich wollte heute einfach an eine Gruppe von Menschen erinnern, an die sehr, sehr selten gedacht wird, nämlich an die Liquidatoren. Also Tschernobyl ist ein Musterbeispiel menschlicher Dummheit und gleichzeitig Intelligenz und vor allen Dingen unglaublichen Heldenmutes. Die Dummheit betrifft die Tatsache, dass dieser Reaktor eigentlich wirklich ein sehr, sehr sicherer war und dreimal das System des Durchgehens des Reaktors verhindert hat. Und die haben dann immer mehr abgeschaltet und immer mehr, weil sie einfach wissen wollten, was passiert ist, bis was passiert ist. Ja, dieser Reaktor, über den man immer sehr viel gespottet hat, war eine extrem gute Konstruktion, weil die russischen Ingenieure damals etwas eingebaut hatten, was es in westlichen Reaktoren niemals gegeben hat, nämlich oben drüber gigantische Sandfüllung. Das allermeiste an Radioaktivität steckt bis heute in Glas. Sand ist geschmolzen unter der ehrwitzigen Hitze, ist nach unten getropft und hat dort sehr, sehr geschickt dann schlussendlich die Radioaktivität verteilt und die Kettenreaktion zum Stillstand gebracht. Also in diesem Reaktor drinnen, in diesen Glasgebilden, die entstanden sind, ist das allermeiste an Radioaktivität und vor allen Dingen das, was also wirklich lang hält. Ja, 30 Jahre ist cool für Österreich. Das Cäsium, keine Ahnung wie viel, ist zur Hälfte abgebaut, Halbwertszeit 30 Jahre. Die Hochalmen sind auch wieder in Ordnung, weil der viele Regen, wie er halt am Alpenhauptkamm fällt, die Partikel längst weggeschwemmt haben, in den Untergrund, in den Fels geschwemmt haben und immer mehr verteilt und immer mehr ausgedünnt haben. Tschernobyl selbst, die Katastrophenzone dort, ist dann zu einem Tierparadies geworden. Das ist auch immer sehr, sehr bemerkenswert. Menschen durften sich sehr lange dort nicht aushalten. Heutzutage gibt es sogar teilweise Führungen durch die Umgebung, die aber zeitlich sehr, sehr begrenzt sind. Und ohne Störung des Menschen hat sich dort in diesem ganzen Bereich drinnen über die Jahre ein Naturpark gebildet mit Wölfen und mit lauter Tieren, die eigentlich überall anders im Aussterben sind. Es ist auch immer so eine witzige Geschichte, selbst wenn uns ein Atomreaktor hochgeht, ist das noch immer weniger naturstörend als die Anwesenheit von Menschen. Das ist auch irgendwie sehr was spannende Aussage. Und dann gibt es eben die Liquidatoren. Also das ist immer die Frage, ob es die gibt. Es hat sie gegeben. Sie sind bis heute, ist das alles Staatsgeheimnis, selbst die Zahlen sind völlig unklar. Die Liquidatoren waren jene, die die ganz große Katastrophe vernichtet haben. Das war zuerst einmal die Betriebsfeuerwehr, die versucht hat, was sie nur konnte. Und das war dann Militär. Da gibt es Aufnahmen, wie die dauernd mit Hubschraubern hinfliegen, am Dach landen und irgendwelche Leute rennen mit einem Sack, der war gefüllt mit Bleikugeln, zu einem Loch im Dach und schmeißen das ein und rennen wieder zurück und fliegen wieder weg. Alle diese Leute sind innerhalb von ein paar Tagen gestorben. Die haben die volle Dröhnung abgekriegt an Radioaktivität. Da gab es einen einzigen Bericht, da war die Zensur nicht gut genug. Sieht man ein Krankenzimmer, wo lauter sterbende Menschen drinnen liegen. Das waren natürlich die Feuerwehrleute, die zuerst einmal am allerengsten dort waren, dann die Hubschrauberpiloten, die Leute, die gelaufen sind und geworfen haben, die haben nur bis zu 4-5 Einsätzen gehabt. Die Hubschrauberpiloten sind immer und immer und immer geflogen, weil es einfach auch zu wenig gegeben hat und die sind alle zugrunde gegangen. Heldenmut deswegen, weil sich keiner geweigert hat. Es hat keiner desertiert, es haben alle gearbeitet, was wahrscheinlich wirklich nur der russischen Seele in dieser Art und Weise zuzumuten ist, sich selbst zu opfern. Und dieses Opfer hat ja funktioniert, das darf man nicht vergessen. Diese ganzen Einsätze haben etwas bewirkt, es konnte also... Das ist ja der große, schwere Stahldeckel zuerst hochgeflogen und dann wieder runtergefallen, logischerweise, und ist aber nicht ganz flach gelandet, sondern schräg. Dieser Spalt ja teilweise mit diesen Bleisäcken, die hier geschlossen werden, und es konnte also die größte Radioaktivität damit also irgendwie im Zaum gehalten werden. Ja, es gibt heute noch Leute, die freiwillig hineingehen und beobachten, was sich da drinnen tut. Auch einmal eine tolle Doku gesehen, sind alles alte Herren, alles Mitglieder der Russischen Akademie der Wissenschaften, die erklärt haben, sie sind so alt, ihnen ist das auch schon, bei ihnen ist es schon wurscht, die immer wieder hineingehen und Messungen machen. Gibt es also ein Bild von einer vollkommen irrealen Glasskulptur da drinnen. Das ist eben dieser Sand, der über dem Reaktor gelegen ist, der unfassbar strahlt. Und also einfach schauen, was da für Vorgänge drinnen passieren, weil dieser Reaktor aktiv ist. Also diese Radioaktivität ist dort drinnen und da tut sie was, diese Glasskulptur da hier, also was wie eine Glasskulptur ausschaut, ist extrem heiß und strahlt, volle Bulle. Also das geht noch weiter. Auch 30 Jahre später gehen da Leute noch hinein, teilweise einfach aus wissenschaftlicher Neugierde getrieben, auf der anderen Seite einfach deswegen, weil es irgendwer machen muss. Man muss schauen, was da drinnen vor sich geht, weil eben alles in ständiger Veränderung ist. Also da berühmte Sarkophag, der jetzt eben dann auch, glaube ich, mit EU-Hilfe neu gebaut wurde, ist ja nicht dicht. bitte, der kann auch nicht dicht sein, weil noch immer so viel Hitze da drinnen entsteht, muss es Löcher geben, wo die aufgeheizte Luft ja hinausziehen kann, sonst hättest du also einen Dampfkessel, den es irgendwann noch mit reißt. Allerdings, also kaum mehr Strahlung da hinausgeht, sondern die Luft ist also nicht radioaktiv, sie ist nur heiß und geht da wieder hinaus. Es gibt immer die, die wirklich was tun, das wollte ich nur sagen, die sich wirklich fürs Leben einsetzen, die ihre Pflicht erfüllen, wie die Feuerwehrleute, wie die Soldaten, wie die Wissenschaftler, wie die ganzen Bauarbeiter, die diesen Sarkophag 1 und den Sarkophag 2 errichtet haben und alle in Strahlung drinnen waren. Die tun das alles für uns und das darf man nicht vergessen, deswegen habe ich also mit Österreich angefangen. Staatsgrenzen sind Radioaktivität wurscht und wenn der Wind halt von Osten kommt, dann sollten wir immer daran denken, wie viele Menschen sich hier ja, in den Dienst gestellt haben. Und wenn der Wind von Osten kommt, hat er halt heute keine Radioaktivität mehr. Ich wollte es nur einmal sagen, in dieser Welt nach 30 Jahren Berufserfahrung als Pfarrer bringen nur jene etwas weiter, die im Stillen arbeiten und die kein Theater darum machen. Und all denen unter Ihnen, die Sie jetzt gerade zuhören und die nie Theater machen, aber dauernd was Gutes tun und sich in den Dienst an der Menschheit am Leben stellen, denen möchte ich einmal hier an dieser Stelle von ganzem Herzen danken. Gottes Segen sei euch zugesprochen, euch Menschen des guten Dienstes und einen gesegneten Abend uns allen.